Gesunde Ernährung soll günstig sein. Das ist für jeden begreifbar oder für die allermeisten Menschen begreifbar.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute am Weltgesundheitstag hört ihr in guter Gesellschaft mit dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden von PEN International, Niklas Oppenrieder. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir starten, stelle ich euch wie immer meinen heutigen Gast einmal vor. Niklas Oppenrieder hat in Köln Medizin studiert und hat dann als Assistenzarzt in der Pädiatrie in Leverkusen und Aschaffenburg gearbeitet. Seit 5 Jahren arbeitet er nun hauptberuflich für PEN International, eine internationale Organisation von Medizinerinnen und Medizinern, die sich für gute Ernährung einsetzt. Herzlich willkommen, Niklas Oppenrieder.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie heute in meinem Podcast sind. Ich freue mich sehr, dass wir am Weltgesundheitstag über ein spannendes, wichtiges Thema sprechen können. Und lassen Sie mich direkt einsteigen. Was für mich ganz spannend ist, Ärztinnen und Ärzte sind ja eigentlich eher dafür bekannt, mit Medikamenten oder OPs zu heilen und nicht gerade dafür, gute Ernährungstipps zu geben. Das gehört vielleicht immer so ein bisschen dazu, ist aber oft in der Medizin, zumindest nach meiner Erfahrung und der Erfahrung meiner VdK-Mitglieder, nicht der Hauptbestandteil der Behandlung. Wie kommen Sie drauf, dieses Thema so in den Fokus zu setzen? Haben Sie das im Studium mitbekommen, in Ihrer Behandlungspraxis? Was hat Sie zu dem Thema geführt?
Ja, vielen Dank. Sie haben genau den Finger in die Wunde gelegt sozusagen. Das ist ja das Problem, das wir angehen wollen. Ich habe es eben, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, nicht im Studium mitbekommen, nichts oder sehr, sehr wenig zur Ernährung gelernt. Und wie Sie ganz richtig sagen, ist das auch im ärztlichen Alltag noch kein großes Thema. Es ist aber gesundheitlich ein gigantisches Thema. Also es gibt wenige Lebensstilfaktoren oder Risikofaktoren, die unsere Gesundheit so sehr beeinflussen wie Ernährung. Und deswegen gehört das unserer Meinung nach ganz klar auch in den ärztlichen Bereich. Ob man da jetzt selber berät oder den Patienten, die Patientin sensibilisiert und das dann weitervermittelt, das ist sozusagen eine Detailfrage. Aber dieses Bewusstsein, ob der Wichtigkeit von Ernährung, das ist uns ganz wichtig. Das muss im ärztlichen Bereich stattfinden. Und mich persönlich hat es tatsächlich auch durch eine ganz persönliche Erfahrung zu dem Thema gebracht. Wie gesagt, ich habe im Studium nichts dazu gelernt. Ich habe in meiner Weiterbildung zur Pädiatrie, war ich dafür nicht sensibilisiert, obwohl ich zum Beispiel übergewichtige und adipöse Kinder behandelt habe. Und letztendlich ist das Thema für mich erst relevant geworden, als ich selber Papa geworden bin und vor den Überlegungen stand, wie man denn jetzt ein Kind möglichst gesund aufwachsen lässt, sozusagen.
Was haben Sie heute Morgen gefrühstückt?
Ein riesiges Müsli mit Haferflocken, Nüssen, Banane, bisschen Erdnussmus und Blaubeeren tatsächlich. Das ist so mein Standard.
Ist Ihr Kind das Gleiche?
Ah, die sind so ein bisschen, trotz aller guten Wünsche, die essen auch gerne ein Müsli, aber die wollen immer so ein paar Schokoflocken mit drin haben. Genau, also die sind noch nicht ganz, folgen mir nicht ganz, aber wir versuchen unser Bestes.
Okay, die sind auf einem guten Weg, super. Vielleicht erzählen Sie den Hörern und Hörern mal ein bisschen was zu PEN International. Wer sind Sie, wie kommen Sie zu dem Zusammenschluss, wer macht mit, wer darf mitmachen und was ist so das Gemeinsame, das Sie alle als Medizinerinnen und Mediziner verbindet in PEN International?
Ja, gerne. Also wir sind eine globale Organisation. Wir sind vor 5 Jahren gestartet. Unser Zentrum ist sozusagen in Deutschland, also PEN International sitzt in Deutschland. Und wir sind ein Verband von vor allem Ärztinnen und Ärzten, aber auch ganz vielen anderen Menschen aus dem Gesundheitswesen und Ernährungswesen natürlich auch vor allem, also ErnährungswissenschaftlerInnen, DiätassistentInnen und so weiter. Und was uns eint, ist, dass wir Ernährung zu einem zentralen Aspekt im Gesundheitswesen machen wollen. Das ist unser erstes großes Ziel. Das heißt, das muss in den Ausbildungen der medizinischen Berufe stattfinden. Das muss in der alltäglichen Praxis und im Krankenhaus stattfinden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das muss auch gesundheitspolitisch stattfinden. Das ist sozusagen der Fokus auf unsere eigene Zunft, sage ich mal. Und was uns auch eint, ist der Wunsch, dass wir als Gesundheitsexpertinnen und Experten über unseren Bereich hinaus wirken und dazu beitragen, dass wir gesunde Ernährungsumgebungen schaffen. Also so genau, dass zum Beispiel Gemeinschaftsverpflegung gesund wird und Supermärkte, all die Lebenswelten, in denen wir uns aufhalten und die mit Ernährung zu tun haben, dass wir die so beeinflussen können, dass die gesündere Wahl sozusagen für den Menschen am Ende immer die einfachere und möglichst günstigere ist.
Sie geben gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Heute am Weltgesundheitstag ist ja auch der Zeitpunkt wieder günstig, eine gemeinsame Forderung mal wieder an die Politik zu formulieren, die Sie als PAN International und wir als größter Sozialverband haben, nämlich die Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Das ist für unsere Mitglieder und für uns wirklich auch ein spannendes und wichtiges Thema. Es wird gerade alles immer teurer, die Inflation ist extrem hoch, die Menschen können sich kaum mehr von frischen Sachen ernähren, die wenig Geld haben. Und so wird eben gesunde Ernährung wirklich ein Privileg. Und dass wir diese Forderung haben, hat natürlich viele Gründe. Ein Grund ist klar der gesundheitliche Aspekt, aber es gibt auch andere Gründe. Zum Beispiel eben wirklich auch den Grund, dass man hier zwingend in unseren Augen auch einen sozialen Ausgleich schaffen muss. Aber lassen Sie uns mal mit dem gesundheitlichen Grund starten. Warum ist gerade gesunde Ernährung so wichtig und wie kann man durch gesunde Ernährung eben auch mit frischen Lebensmitteln wirklich auch präventiv arbeiten und Krankheiten vermeiden, verhindern und erst gar nicht in die Situation kommen, dass man vielleicht Medizinerinnen und Mediziner braucht?
Ja, genau. Das ist natürlich das ganz große Ziel. Freue mich, dass wir damit einsteigen. Und es ist auch ein gutes Thema, weil unserer Erfahrung nach auch Leute im Gesundheitswesen, mit denen wir vornehmlich zusammenarbeiten, aber auch in der Allgemeinbevölkerung, es keine konkrete Vorstellung davon gibt, wie wichtig und auch wie schnell gesunde Ernährung gesundheitlich wirken kann. Also es gibt so eine allgemeine Vorstellung davon, dass so eine Umstellung in einer gewissen Zeit irgendwelche Vorteile hat. Dabei gibt es ganz viel Wissenschaft dazu. Und ich möchte gerne drei Punkte ansprechen. Der erste ist, die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass wir 80% aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen und aller Diabeteserkrankungen verhindern könnten und 40% aller Krebserkrankungen verhindern könnten, wenn wir die wichtigsten Risikofaktoren insgesamt für schlechte Gesundheit wirklich erfolgreich angehen könnten. Und ich zähle gleich auf, welche das sind, aber ich möchte nochmal diese Zahl betonen, weil man sich die meiner Meinung nach gerade im Gesundheitswesen gar nicht oft genug vor Augen führen kann. Das wäre, selbst wenn wir nur die Hälfte schaffen, wäre das eine Revolution im Gesundheitswesen und letztendlich meiner Meinung nach gesamtgesellschaftlich. Das würde natürlich erstmal bedeuten, dass Millionen von Menschen nicht an einer Erkrankung leiden. Das würde heißen, dass Millionen von Angehörigen nicht mit diesen erkrankten Menschen leiden. Das würde eine massive Entlastung des Gesundheitswesens bedeuten, von dem wiederum die Gesamtgesellschaft profitiert, insbesondere die sich keine, ich sag mal, Alternative zu dem von uns als Gesellschaft angebotenen Gesundheitswesen leisten können. Also ein gigantisches Potenzial darin, Krankheiten zu verhindern, was ja wirklich das Tollste wäre. Wenn wir uns die wichtigsten...
Also muss vielleicht mal, darf ich mal ganz konkret werden kurz? Also für, sagen wir mal, Erkrankungen wie Demenz oder rheumatische Erkrankungen, hat darauf Ernährung wirklich auch erwiesenermaßen einen direkten Einfluss, der sich sozusagen wirklich auch zeigt, wie man den Verlauf von Krankheiten oder wie man den Krankheitsverlauf beeinflussen kann.
Definitiv. Also wir sehen das ganz, ganz klassisch bei den großen Volkskrankheiten, wie man ja auch dazu sagt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Da ist es ganz klar, dass wir die Erkrankungen verhindern und auch wenn sie schon aufgetreten sind, abmildern können. Und bei der Demenz ist es ähnlich. Da gibt es natürlich wie immer verschiedene Lebensstilfaktoren, also auch Bewegung ist gut, auch kognitive Beschäftigung sozusagen ist gut und eine gesunde, also eine möglichst vollwertige, möglichst pflanzliche Ernährung ist gut. Es ist ganz klar gezeigt, dass ich mit diesen Ernährungsarten die verschiedenen Demenzformen reduzieren kann. Also die Menschen, die sich vollwertig und überwiegend pflanzlich ernähren, die bekommen seltener eine Demenz. Und ich kann auch im Verlauf dieser Erkrankung die Schwere der Erkrankung sozusagen beeinflussen. Was ich ganz spannend fand, ich bin gestern über eine Studie gestolpert, die ist allerdings schon vor 2 Jahren rausgekommen. Da ging es ganz gezielt um zum Beispiel grünes Blattgemüse bezüglich Demenz. Also ne, gesunde Ernährung, das ist vor allem viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und so weiter. Und bezüglich der Gesundheit des Gehirns ist eben grünes Blattgemüse ganz toll. Spinat, Rucola, Salate und so weiter. Und da wurde gezeigt in dieser Studie, dass die Menschen, die im Rahmen dieser Studie das meiste grüne Blattgemüse gegessen haben, und das war gar nicht so viel, das war quasi eine Portion, also das sind so 60 Gramm Spinat am Tag oder so, verglichen mit der Gruppe, die am wenigsten grünes Blattgemüse gegessen hat, dass die ein sozusagen 11 Jahre jüngeres Gehirn hatten. Genau, von diesen Studien gibt es natürlich eine Vielzahl, auch in Bezug auf diese Gesamternährungsmuster. Und da sehen wir ganz klar, dass wir auch Demenzen beeinflussen können. Sowohl verhindern als auch dann behandeln. Und bei rheumatischen Erkrankungen ist das auch so. Da haben wir ganz tolle Ergebnisse. Und ich möchte dazu noch einen Faktor sagen, weil wir da nämlich auch sehen, wie schnell gute Ernährung wirken kann. Wir haben Studien mit Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis. Die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen auf gesunde Ernährung umgestellt und die merken schon nach 4 Wochen, also innerhalb der ersten 4 Wochen, eine deutliche Verbesserung all dieser Symptome, unter denen sie leiden. Das heißt, die Schmerzen im Gelenk, die Steifigkeit im Gelenk und so weiter. All das wird schon nach 4 Wochen deutlich besser und bei einer Beibehaltung der gesunden Ernährung bleibt das häufig auch so. Wir sehen auch, dass die entsprechenden Laborparameter besser werden. Wir sehen, dass weniger Medikamente genommen werden müssen. Also da haben wir definitiv großen Einfluss. Es ist natürlich immer dazu zu sagen, dass das individuell sehr schwanken kann. Ja, bestimmten Personen, die erzielen super tolle Ergebnisse und weiß ich nicht, können vielleicht sogar ihre Medikamente absetzen. Und bei bestimmten Personen ist es vielleicht nur ein kleiner Vorteil. Aber im Schnitt ist das ein ganz klares Ergebnis und es lohnt sich definitiv, das auszuprobieren und die gesunde Ernährung auch aus diesen Gründen zu erleichtern.
Also was für mich jetzt spannend ist, okay, eine Portion Spinat kann helfen. Das ist ja erstmal eine doch ganz beruhigende Geschichte. Aber es gibt ja auch Lebensmittel, wo sich vielleicht einiges geändert hat. Wenn wir erstmal auf den Aspekt eingehen und dann nochmal auf den der in Anführungsstrichen Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gab ja Lebensmittel wie zum Beispiel Eier, die wurden früher eher als problematisch angesehen für den Cholesterinspiegel. Rotwein wiederum hatte einen super guten Ruf. Wie kann man eigentlich als Verbraucherin oder Verbraucher wirklich einen guten Überblick behalten, was hilft mir, was ist vielleicht eher schädlich? Dass Alkohol regelmäßig jetzt nicht so richtig hilfreich ist, wissen wir, okay, soweit so gut. Aber zum Beispiel gerade, weil Sie das Blattgemüse angesprochen hatten, dem Spinat hat man ja früher noch sehr viel heilsamere Kräfte vielleicht nachgesagt, wie es heute erwiesen ist. Wie kann ich mich wirklich gut informieren als Verbraucherin, was gesund ist für mich?
Ja, gute Frage. Und das Beste ist, da war ich jetzt selber wahrscheinlich kein gutes Beispiel mit dem Einstieg mit einem ganz speziellen Lebensmittel, dass man sich tatsächlich von diesem Fokus auf spezifische Gesundheit, auf spezifische Lebensmittel löst und sich viel mehr darauf konzentriert, wie ist denn meine Gesamternährung? Also, wenn ich überwiegend Vollkornprodukte esse, das heißt mein Brot, meine Nudeln, mein Müsli zum Beispiel, das sind überwiegend Vollkornprodukte. Wenn ich viel Gemüse esse, wenn ich viel Obst esse, wenn ich viel Hülsenfrüchte, also Bohnen, Kichererbsen, Linsen und so weiter einbaue, dann ist es am Ende fast egal, ob ich, also alles Weitere ist ja wirklich eine Optimierung schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Welche Beeren jetzt zum Beispiel die beste antioxidative Kraft haben oder sowas. Wenn mein Ernährungsmuster insgesamt überwiegend gesund ist, das heißt vollwertig, also wenig verarbeitet möglichst und möglichst pflanzlich. Das heißt, ich sag mal 80-90% der Lebensmittel sollten Pflanzen sein. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Sprossen, Pilze, dann muss ich mir über die Feinheiten keine großen Gedanken machen.
Okay. Aber zum Beispiel natürlich Fleisch, was würden Sie da raten? Gar keins, selten, was ist da Ihr Tipp? Jetzt mal so ganz klassischer Verbrauchertipp, wenn ich Sie jetzt fragen würde, essen Sie Fleisch?
Ja, also ich persönlich esse kein Fleisch und aus gesundheitlichen Gründen ist es sozusagen möglich, selten Fleisch zu essen. So, also da gibt's nochmal eine Unterscheidung in verarbeitetes Fleisch, das heißt Salami, Wurstwaren, Schinken und so weiter. Da gibt's eine ganz klare Empfehlung, das ganz, ganz, ganz minimal zu halten. Im besten Fall tatsächlich gar nicht verarbeitetes Fleisch. Unverarbeitetes Fleisch ist in Maßen gesundheitlich unproblematisch. Mhm. Der klassische Sonntagsbraten, vielleicht auch ein Tacken mehr, aber mehr sollte es nicht sein.
Okay, ich als Vegetarierin würde die Sonntags-Zucchini nehmen.
Ja, also, ich auch.
Genau, dann würde mich natürlich noch interessieren, was gibt es sonst so für Mythen über Lebensmittel? Den Spinat hatte ich vorher angesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Lebensmittel, die vielleicht extrem unterschätzt sind? Zum Beispiel wurden in der EU ja jetzt Maden zugelassen als Lebensmittel. Was würden Sie so zur Made sagen? Oder haben Sie sonst irgendwelche schönen Lebensmittelmythen für uns?
Schöne Lebensmittelmythen. Zwei Stück vielleicht. Also einmal, weil wir auch über Hülsenfrüchte sprechen. Hülsenfrüchte, werden ja vor allem, glaube ich, mit Blähungen assoziiert und jetzt ansonsten mit nicht wirklich viel. Und das ist aber wirklich eine der wichtigsten Lebensmittelgruppen und gesündesten Lebensmittelgruppen, die wir haben, aus verschiedensten Gründen. Sehr reich an Ballaststoffen, reich an Eiweiß und so weiter. Also die kann man sehr gerne, täglich in den Speiseplan einbauen. Und was vielleicht dazu wichtig ist zu wissen, weil tatsächlich diese Verbindung zu Blähungen kommt ja nicht von ungefähr, sondern das hat schon eine Grundlage sozusagen. Das wird aber weniger, je eher man sich daran gewöhnt sozusagen. Also wenn ich das täglich mache und wenn ich vielleicht mit kleineren Portionen anfange und die dann mit der Zeit steigere, dann nimmt diese unangenehme Nebenwirkung sozusagen ab. Mhm. Und ein weiterer Mythos, wobei das ist vielleicht schon durchaus verbreitet, und da sind wir wieder beim Thema Demenz und Kognition, dass tatsächlich Schokolade, aber eben die dunkle Schokolade, sehr hilfreich ist und sehr gesund ist tatsächlich.
Das war jetzt nochmal aber ein super Tipp für alle, die das vielleicht nicht wussten. Dunkle Schokolade essen, um vorzubeugen. Das ist doch beruhigend, auch in der Fastenzeit, ja. Kommen wir mal zur Mehrwertsteuersenkung, zu unserer gemeinsamen Forderung. Vielleicht erst noch mal kurz zu Ihrer Rechnung. Sie hatten ja vorher gesagt, durch gute Ernährung können sich gesundheitliche Risiken vermeiden lassen. Also kann man es eigentlich ja so zusammenfassen, die Investition des Staates, wenn er auf die Mehrwertsteuer verzichtet, ist trotzdem eine positive insgesamt, weil die Gesundheitskosten steigen. Würden Sie diese Rechnung von einer nicht so mathematisch begabten VdK-Präsidentin mitgehen?
Die gehe ich absolut mit, ja. Und ich würde darüber hinaus noch sagen, also erstens mal gesundheitlich, ja, das ist ein langfristiger Gewinn gesundheitlich für Einzelpersonen und für uns als Gesamtgesellschaft. Und das ist auch ein Gewinn im Kampf gegen den Klimawandel. Und das ist wichtig in diesem Gespräch, weil der Klimawandel die größte Gesundheitsbedrohung unseres Jahrhunderts, wenn nicht sogar aller Zeiten ist. Also auch das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung durch Hitzewellen, durch Extremwetter, durch Ernteausfälle, durch Wasserknappheit, durch neue Infektionskrankheiten, die zu uns kommen. Und auch darunter, das ist, finde ich, in der Rechnung auch wichtig, auch unter dem Klimawandel, den wir ja schon spüren, leiden als allererstes und am heftigsten Menschen mit geringen finanziellen Mitteln, die sich nicht so einfach eine Klimaanlage kaufen können, die nicht einfach umziehen können sozusagen oder sich immer teuer werdendes Essen einfach leisten können. Und auch da ist die wichtigste Maßnahme im Ernährungsbereich, möglichst pflanzlich zu essen. Das heißt, wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, auch im Gesundheitswesen. Wir unterstützen Gesundheit insgesamt, indem wir chronische Erkrankungen reduzieren. Wir kämpfen gegen den Klimawandel als Gesundheitsbedrohung. Und insgesamt rechnet sich das bei einer Reduktion der Mehrwertsteuer meiner Meinung nach definitiv.
Auf jeden Fall würde ich tatsächlich mitgehen. Gerade unsere Mitglieder sind ja viele Menschen, die eben pflegebedürftig sind, Menschen, die nicht so hohe Renten haben. Und für die ist natürlich gerade die Situation, die Sie geschildert haben, extrem heiße Sommer, extrem kalte Winter, Energie, die immer teurer wird, natürlich extrem belastend. Zumal, wenn man noch vielleicht an einer verkehrsreichen Straße wohnt, in einem schlecht isolierten Gebäude. All das sind ja riesige gesundheitliche Probleme, die für die Menschen entstehen können durch ihre Situation. Plus dann eben noch gepaart mit oft vielleicht nicht ganz so gesundem Essen, weil es zu teuer ist. Und deswegen ja auch die Forderung, aus sozialen Aspekten die Mehrwertsteuer zu streichen, aber wirklich nur auf gesunde Lebensmittel, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Und diese Idee hat ja auch prominente Fürsprecher. Auch der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir unterstützt die Forderung, wirklich gesunde Lebensmittel günstiger zu machen. Und das finde ich natürlich extrem positiv. Deswegen auch nochmal an Sie die Frage, was braucht es wirklich, um zu überzeugen, wenn eben auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte dafür ist, wenn Ärztinnen und Ärzte, die Deutsche Diabetesgesellschaft und so viele eben wirklich sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, auch in der Bevölkerung sagt ein Dreiviertel der Befragten, dass sie die Idee gut finden. Was braucht es tatsächlich, um sich hier Gehör zu verschaffen? Was hat Ihre Arbeit in den letzten Jahren gezeigt?
Gute Frage. Also erstmal, genau all das, was Sie gesagt haben, ist meiner Meinung nach das beste Argument für diese Mehrwertsteuersenkung, nämlich, dass es sozusagen kein sinnvolles Gegenargument gibt. Also alle wissenschaftlichen Institutionen, sei es die Weltgesundheitsorganisation, sei es der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschafts- und Ernährungsministeriums, sei es die Bundesärztekammer, sei es die Organisationen und Institutionen, die Sie aufgezählt haben, allen ist ganz klar, dass diese Mehrwertsteuersenkung ein wichtiges Puzzleteil ist in einer Gesamtstrategie, um gesunde Ernährung günstiger zu machen. Das heißt, Gesundheit, Klima und Gerechtigkeit zu fördern. Und meiner Meinung nach braucht man schon sehr, sehr, sehr gute Argumente, um das zu entkräften. Und die habe ich bis jetzt nicht gesehen. Und das ist auch ein bisschen frustrierend tatsächlich, weil man ja wirklich sagen könnte, okay, es gibt nahezu nur Fürsprecher und Fürsprecherinnen in den Bereichen, die sich mit dieser Thematik auskennen. Warum sollte man das nicht mindestens mal politisch probieren? Und ich denke, wir haben durchaus ein sozusagen Fenster, ein neues Fenster an Möglichkeiten durch den Wechsel der Bundesregierung und durch den Wechsel der Besetzung in dem dafür, also auch maßgeblich verantwortlichen Ministerium, nämlich ein Landwirtschafts- und Ernährungsministerium, die das zumindest dieses Thema besetzen muss. Am Ende muss natürlich das Finanzministerium mitspielen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Fenster gesehen wird und dass wir das bestenfalls nutzen, indem wir einfach lauter werden. Also genau das tun, was wir gerade tun. Wir sehen die Möglichkeit, Sie als VDK, wir als PAN, ganz viele andere Organisationen, die sich auch zusammentun in verschiedenen Initiativen und die dieses Thema vorantreiben. Wir haben dazu zum Beispiel jetzt eine Petition gestartet auf der Website keinesteueraufgesundes.de und hoffen, dass sich da ganz, ganz viele Menschen anschließen werden. Und ich bin zuversichtlich, dass, genau wie Sie gesagt haben, Cem Özdemir hat es in seiner Gesamternährungsstrategie, die ja bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll, benannt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da zumindest die richtigen Stimmen beisammen haben. Und dann geht es darum, jetzt in den nächsten 6 Monaten die Entscheider und Entscheiderinnen auf der Finanzseite zu überzeugen.
Als VDK ist uns natürlich auch immer wichtig, auch Wirtschaftsstudien zu nutzen, wie zum Beispiel das DIW. Und da ist natürlich ein sehr prominenter Fürsprecher für eine Mehrwertsteuerstreichung auf gesunde Lebensmittel, Marcel Fratscher vom DIW, der Präsident, der eben auch sagt, dass die Menschen, die wirklich ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf ausgeben von der Mehrwertsteuersenkung, natürlich überproportional profitieren. Und komme aber natürlich deswegen auch genau zu den Kritikern, auch profitieren werden natürlich Menschen, die mehr Geld haben und für die eine teure Gurke eben nicht so das Problem ist oder eine teure Paprika. Aber ich würde natürlich immer auch sagen, gut, diesen Kritikern müssen wir dringend Argumente entgegenhalten. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was sagen Sie denn den Kritikern, die sagen, ja, aber man kann ja im Handel überhaupt nicht kontrollieren, ob eine Mehrwertsteuersenkung an die Kundinnen und Kunden wirklich weitergegeben wird. Also hier gibt es ja auch Forschungen, die sagen, dass die befristete Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 für den normalen Mehrwertsteuersatz in der zweiten Hälfte 2020 in der Corona-Pandemie oder von 7% auf 5%, dass da natürlich nicht alles weitergegeben wurde, zu 50% bis 60%, sagen da die Zahlen, aber eben längst nicht die komplette Mehrwertsteuersenkung, sondern dass das natürlich auch eine Hilfe für den Handel war. Wie würden Sie das denn einschätzen? Was sollte jetzt auch politisch an Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wirklich die Menschen, die wenig Geld haben, von der Mehrwertsteuerstreichung auch profitieren?
Ja, ein Punkt ist sicher, wenn man das betrachtet, dass man das nicht isoliert betrachten sollte. Ja, also ich finde, es wird dann in den Diskussionen häufig so getan, als wäre die Mehrwertsteuersenkung, als würde man darauf setzen, als einziges Instrument, um gesunde Ernährung irgendwie günstiger zu machen. Und das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Aber wie die Wissenschaft zeigt, ist es eben ein Puzzleteil. Und wir haben schon gesehen, dass Mehrwertsteuerreduktion oder Steuerreduktion insgesamt, sowohl in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, überwiegend weitergegeben werden. Ja, am Ende ist es so, man senkt die Steuer sozusagen mehr, als das vielleicht am Ende weitergegeben wird, aber es wird ein Teil weitergegeben. Und ich würde auch denken, dass in einem Lebensmittelhandel, der in Deutschland wirklich sehr kompetitiv ist, dass es da eher weitergegeben wird. Und dass der wissenschaftliche Beirat des Agrar- und Ernährungsministeriums hat 2020 in seiner Stellungnahme ja sogar diese Senkung empfohlen, als es noch gar nicht die Möglichkeit gab, die Mehrwertsteuer für diese Produkte auf 0% zu setzen. Das wurde ja erst vor kurzem oder ungefähr vor einem Jahr ermöglicht auf EU-Ebene. Und selbst da ging es sozusagen um eine Senkung um 2%, also von 7% auf 5% damals. Und da hat der WBAE auch empfohlen, diese Senkung vorzunehmen, weil er davon ausgeht, auf Basis der Daten, die wir haben, dass eben ein Teil weitergegeben wird, der dann zu einem erhöhten Konsum von diesen Lebensmitteln führt. Also es mag sein, dass der Effekt nicht, wir können diese 7% Senkung nicht direkt ummünzen, aber die Senkung wird definitiv, oder davon ist auszugehen, zu einem Teil oder großen Teil weitergegeben und wird auch zu einem Teil oder großen Teil dazu führen, dass Menschen mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte kaufen. Und wenn man es genau wissen will, klar gibt es immer Faktoren, die man nicht berücksichtigen kann, dann ist ja die beste Option, das einfach mal auszuprobieren. Als letzten Punkt würde ich dazu noch sagen, dass wir ja wirklich eine wahnsinnige Teuerung erlebt haben, auch noch mal im letzten Jahr. Also wir haben allein im letzten Jahr eine Teuerung von Lebensmitteln von 20% gehabt. Und ich würde unabhängig von irgendwelchen Kontrollmechanismen, also juristischen Kontrollmechanismen, die ja wirklich sehr schwer umzusetzen sind und mit großem Aufwand umzusetzen sind, darauf setzen, dass die Gesellschaft so eine Reduktion dann auch einfordert. Also wenn ich als Supermarktkette diese Mehrwertsteuersenkung erlebe und dann nichts davon weitergebe, das kann man ja zumindest monitoren, also wenn man auch keine Weitergabe erzwingen kann, kann man das zumindest monitoren und transparent machen. Und ein Supermarkt, der in dieser angespannten Zeit bei der Inflation, bei den Preissteigerungen sowas nicht an seine Kundinnen und Kunden weitergibt, der sorgt, glaube ich, zum einen für einen Wettbewerbsnachteil, wie gesagt, in dieser hochkompetitiven Lebensmittelhandelslandschaft in Deutschland. Und zum zweiten wird, wenn man das kommuniziert, wird er sich nicht besonders beliebt machen, auch in großen Teilen der Bevölkerung.
Also was ich tatsächlich spannend fand, nur meine Vorbereitung, wie gesagt, von der Bundesbank stammen die Zahlen, dass die Mehrwertsteuersenkung während der Corona-Pandemie, um Konjunkturverfall zu vermeiden, zu 60% weitergegeben wurde. Und das IFO-Institut sagt bei den Lebensmitteln sogar, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Mehrwertsteuersenkung zu 70-80% an die Bevölkerung weitergegeben wird. Also auch das wäre ja nochmal ein schlagkräftiges Argument, auch in Zahlen, dass eine Mehrwertsteuerstreichung, Senkung oder besser noch Streichung tatsächlich auch bei den Kundinnen und Kunden ankommen würde und, wie Sie sagen, ein Anreizsystem wäre, sich dann eben tatsächlich auch auf andere Lebensmittel mehr zu konzentrieren. Was mich noch interessieren würde, wie sind denn die Mehrwertsteuersätze in anderen Ländern? Gibt es da schon Vorreiter, die gesagt haben, wir streichen tatsächlich die Mehrwertsteuer oder andere Steuern für Einfuhr oder Ähnliches auf gesunde Lebensmittel?
Also es gibt viele in dem gesamten System oder in dem gesamten System von Steuermaßnahmen rund um gesunde Ernährung gibt es ganz viele Beispiele. Aber das ist häufig zum Beispiel so eine Zuckersteuer oder Limonadensteuer. Im Bereich der Mehrwertsteuerreduktion fällt mir jetzt vor allem Spanien ein. Die haben ja im Rahmen der Preissteigerungen in der letzten Zeit sozusagen die Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel gesenkt. Und das ist auf jeden Fall in der Bevölkerung gut angekommen. Und ich habe jetzt keine Zahl dazu tatsächlich, um wie viel Prozent das dann auch weitergegeben wurde. Aber es scheint die Preise zumindest zum Teil in einem Rahmen gehalten zu haben.
Die Debatte ist natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig, auch deswegen, weil aus der FDP-Bundestagsfraktion jetzt eher ein anderes Beispiel gerade kommt. Da soll die Einkommensteuer gesenkt werden und das soll gegenfinanziert werden, indem eben Mehrwertsteuerprivilegien gestrichen werden. Jetzt gibt es ja die Debatte für viele Produkte und Bereiche, wie zum Beispiel für Menstruationsprodukte. Da wurden viele Unterschriften gesammelt, damit eben eine Mehrwertsteuerstreichung erreicht wird. Und das haben Sie ja auch schon angesprochen, eine Petition ist ein Weg. Was versprechen Sie sich davon? Wie viel Unterstützung werden Sie aus der Bevölkerung tatsächlich kriegen? Und was können Sie beitragen, um wirklich auch mehr Menschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen?
Also ich hoffe natürlich und ich glaube auch, dass die Unterstützung sehr groß sein wird, weil ich denke, dass ganz viele Menschen erkennen, dass das eigentlich ein absoluter No-Brainer ist. Also gesunde Ernährung soll günstig sein. Das ist für jeden begreifbar oder für die allermeisten Menschen begreifbar. Was wir dafür tun können, ist, wir starten diese Petition. Wir sind auch im Verbund mit ganz vielen anderen Organisationen aus dem Bereich Ernährung und Gesundheit und auch Ernährung und Nachhaltigkeit. Das ist ein Netzwerk, das nennt sich Ernährungswende anpacken. Das sind ganz neue Bündnisse, die da geschaffen wurden. Und ich glaube, dass das in Verbindung mit diesem sozusagen neuen Fenster, mit dieser neuen Regierung schon anders Dinge bewegen wird als in den letzten Jahren. Und sowohl wir als auch die Organisationen in diesem Bündnis, als auch mit Sicherheit der VDK, basieren unsere Arbeit ja nicht nur auf so eine Petition, sondern wir sind ja auch im Austausch mit Politikerinnen, mit Politikern. Und ich habe auch das Gefühl, dass da im Vergleich zu den letzten 10 bis 15 Jahren, zumindest wenn ich das von Kolleginnen und Kollegen höre, die in dem Bereich schon länger tätig sind, dass da die Aktivität viel größer ist und dass die Stimmen an die Politiker und Politikerinnen viel häufiger oder viel eher durchdringen, weil es einfach viel mehr werden. Sowohl auf so einer breiten Plattform wie eben zum Beispiel in der Petition, aber eben auch im Einzelnen, weil es viel mehr Einzelgespräche mit Organisationen und Institutionen gibt aus verschiedenen Bereichen, aus Soziales, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Sie hatten es angesprochen. Und da wird die gleiche Message vorgebracht. Und genau, deswegen kann es niemand garantieren, aber ich bin relativ hoffnungsfroh, dass wir das Thema mindestens gesellschaftlich implementieren, also dass den Leuten dieses Thema bewusst wird und dass wir hoffentlich auch politisch da einen Schritt vorankommen.
Sie kriegen ja doch als PEN auch viel Unterstützung. Wer sind die Organisationen, Spender, Personen, die PEN in ihrer Arbeit unterstützen?
Das ist ein recht buntes Bild sozusagen. Zum einen leben wir natürlich von Mitgliedsbeiträgen, also vor allem Menschen aus Gesundheitsberufen, aber auch ganz viele andere, die unsere Arbeit gut finden, unterstützen uns durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Ansonsten sind wir überwiegend durch Stiftungen finanziert, die aus den verschiedenen Bereichen kommen. Das ist vor allem Gesundheit und das ist vor allem Ernährung und Gesundheit, und es ist aber auch immer mehr Ernährung und Nachhaltigkeit.
Und wie arbeiten Sie politisch hier in Deutschland oder natürlich auch international? Ist für Sie dann der Weg beim Gesundheitsminister und oder auch beim Landwirtschaftsminister, um Gesprächstermin zu bitten oder in den entsprechenden Ministerien Kontakte zu knüpfen, sich Bündnispartner zu suchen? Was ist vor allem für Sie so der wichtigste Weg, erstmal politisch? Und dann natürlich noch die Anschlussfrage, wie arbeiten Sie auch in die Medizinerschaft, Ärzteschaft hinein? Auch da gibt es ja viel Bedarf für Aufklärung, Weiterbildung und Sensibilisierung für diese Themen.
Ja, also im politischen Bereich sind wir auf jeden Fall noch Rookies. Uns gibt es, wie gesagt, insgesamt seit 5 Jahren. Und ich hätte tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass wir so bald schon in der Lage sind, da auf einem politischen Level wahrgenommen zu werden. Wir waren jetzt zuletzt vor allem intensiv Teil des Prozesses rund um die neue Ernährungsstrategie. Da hat ja das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft verschiedene Teile der Öffentlichkeit sozusagen mit einbezogen. Das war darauf haben wir uns stark konzentriert. Und wir knüpfen Kontakte zu Bundestagsabgeordneten und den entsprechenden Ministerien. Genau, hier vor allem natürlich Ernährung und Gesundheit. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus, wobei die meisten Länder sozusagen sich gegründet haben in den letzten 2, 3 Jahren. Und da beginnt die politische Arbeit häufig auch gerade erst.
Genau, die Weiterbildung für medizinische Berufe, Medizinstudierende, das würde mich natürlich auch noch interessieren. Auf wie viel Offenheit stoßen Sie oder vielleicht auch auf wie viel Skepsis auch gerade von älteren Kolleginnen und Kollegen? Ich nehme an, bei Jüngeren wird es vielleicht etwas einfacher sein, die gerade im Lernen, in der Ausbildung sind. Aber vielleicht bei schon etablierten Medizinerinnen und Medizinern könnte das ja vielleicht auch manchmal auf ein bisschen Skepsis stoßen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, ziemlich genau so ist es tatsächlich. Also wir arbeiten viel mit Medizinstudierenden zusammen, und da muss man tatsächlich sagen, Interesse gigantisch, Skepsis sehr gering. Also es gibt einen großen Bedarf bei Medizinstudierenden in diese Richtung, also Ernährung, aber auch grundsätzlich Lebensstilmedizin, also Medizin, die Erkrankungen verhindert, vor allem einzusteigen. Und wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren zum ersten Mal eine Weiterbildungsreihe, also eine Webinarreihe war das damals, weil die Pandemie losgegangen ist, zu Ernährung in der Medizin gestartet. Und wir waren letztlich komplett überrannt. Wir hatten, glaube ich, nach 2 Tagen 3000 Anmeldungen, 80% davon Medizinstudierende. Und das ist seitdem sozusagen eine Erfolgsgeschichte und spricht, denke ich, für das Interesse aus diesem Kreis. Bei Ärztinnen und Ärzten, die schon praktizieren, würde ich sogar sagen, dass das Interesse durchaus auch da ist und gar nicht unbedingt Skepsis bezüglich des Themas oder bezüglich der Wichtigkeit oder des Wegs, den wir einschlagen, sondern eher bezüglich der Umsetzbarkeit. Also die Arbeitsdichte im Krankenhaus und in der Praxis ist einfach so groß, und unser jetziges Gesundheitssystem bietet keine wirklich guten Werkzeuge, um Ernährung in diese Arbeit zu integrieren. So dass eine Ärztin oder ein Arzt dann eben häufig sagt, ja, finde ich super, Thema ist mir bewusst, ich habe aber leider keinerlei Kapazitäten oder auch Anreize in diesem System, das mit meinen Patientinnen und Patienten zu besprechen oder die irgendwie darin zu unterstützen, eine Ernährungsumstellung vorzunehmen. Und da wird es dann sozusagen komplizierter, weil dann ist die Arbeit eben nicht nur Aufklärungsarbeit, sondern ist die Arbeit, diese Werkzeuge anzubieten oder eben auf gesundheitspolitischer Ebene sich dafür einzusetzen, dass diese Werkzeuge Teil des Systems werden. Also dass zum Beispiel in Krankenhäusern überhaupt erstmal ein Ernährungsstatus erhoben wird, wenn eine Patientin oder ein Patient kommt. Dass ich überhaupt ernährungsmedizinische Teams in Krankenhäusern habe. Oder dass ich im niedergelassenen Bereich sehr einfache Wege und Möglichkeiten habe, eine Patientin oder einen Patient an eine Ernährungsberaterin weiterzuleiten. Das ist alles noch sehr gering ausgeprägt. Wir haben wenige Möglichkeiten, die Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Und die Möglichkeiten, die es gibt, sind häufig mit ziemlich vielen Hürden versehen.
Was für mich natürlich noch interessant wäre, ist tatsächlich auch die Vernetzung, die wir brauchen. Im Gesundheitssystem gibt es ja immer die Diskussion, wie viel Prävention ist eben auch möglich. Und das wäre für mich so die Abschlussfrage, bevor wir zu unserer Rubrik 5 Sätze kommen. Wie wichtig ist für Sie auch beispielsweise, dass unsere sozialen Sicherungssysteme, also in Deutschland beispielsweise die Krankenversicherung, aber auch die Rentenversicherung, eben immer mehr auch auf diese Möglichkeiten der Prävention durch Ernährung, aber auch durch Bewegung achten, um eben den Versicherten hier auch eine Unterstützung zu geben? Ist auch das für Sie ein Ansatz in Ihrer Arbeit, auch mit diesen Personen und Institutionen, die Verantwortung tragen, mehr Kontakt aufzunehmen?
Absolut, absolut. Das genau ist ein wichtiges, also wir hatten es ja vorhin davon, wie groß das Potenzial ist, Krankheiten zu verhindern, indem wir genau den Lebensstil entsprechend ausrichten, indem wir aber, und das soll nämlich kein Appell an das Individuum sein, sondern es ist vor allem ein Appell an die politischen EntscheidungsträgerInnen und sozusagen die Strukturen, die uns umgeben, weil die müssen so gebaut sein, dass wir einen möglichst gesunden Lebensstil möglichst einfach nachgehen kann. Und da spielen Krankenkassen natürlich eine sehr große Rolle. Da muss ich zugeben, dass wir haben erste Kontakte, sind aber aufgrund vor allem des internationalen Aufbaus da noch nicht so weit fortgeschritten. Aber das, genau, wir sehen, dass diese Maßnahmen zunehmen auf niedrigem Niveau und begrüßen das und wollen das auf jeden Fall gerne ausbauen und sehen auch in anderen Ländern, aber das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit der Vergleichbarkeit der Gesundheitssysteme, dass da schon deutlich größere Fortschritte auch vorhanden sind, zum Beispiel in den USA.
Ganz herzlichen Dank. So, ja, dann kommen wir mal zu meiner Abschlussrubrik, die ich immer habe im Podcast. Ich gebe Ihnen Satzanfang vor und Sie dürfen den Satz beenden. Kommata sind erlaubt, aber nicht mehrere Sätze.
Also, okay, schwere Übung für mich.
Ja, schwere Übung, genau, aber die lohnt sich. Also, fangen wir an. Der erste Satz wäre, gesundes Essen bedeutet für mich?
Genuss. Also genau, jetzt müsste ich das mit einem weiteren Satz erklären, aber das ist es eigentlich schon.
Okay, ja, nee, also wenn es war, ich dachte, es kommt noch ein Komma, aber dann, okay, passt. Penn International wird in 10 Jahren...
Ernährung in großen Teilen der Welt zu einem absolut zentralen Aspekt des Gesundheitswesens gemacht haben.
Großes Ziel. Neben der Ernährung ist das Wichtigste für die Gesundheit...
soziale Beziehungen.
Für mich sollte der Weltgesundheitstag unter dem Motto stehen.
Wir essen für alle.
Okay. Wenn ich morgen Gesundheitsminister werden würde, dann würde ich als erstes.
Gesundheitsminister, ne? Das heißt, ich kann die Mehrwertsteuer nicht senken.
Nee, Sie wären Gesundheitsminister, nicht Finanzminister.
Wenn ich morgen Gesundheitsminister wäre, dann würde ich ein riesiges Maßnahmenpaket verabschieden, wodurch Ernährung Teil des Gesundheitswesens wird. Und zwar, indem ich gesunde Ernährung in den Leistungskatalog der Krankenkassen packe, sodass das von Ärztinnen und Ärzten berücksichtigt werden kann. Und indem ich Ernährungsmedizin zu einem verpflichtenden Bestandteil der Versorgung im Krankenhaus machen würde.
Ach, sehr schön. Mensch, da haben Sie als Gesundheitsminister der Zukunft jede Menge zu tun, Herr Oppenrieder. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und vor allem für Ihr Engagement, weil ich das selber wirklich auch schon seit einigen Monaten verfolge und immer wieder positiv überrascht und fast schon begeistert bin, wie viel Zuspruch wir dafür kriegen, weil die Menschen gesund essen wollen, wenn sie denn dann können. Und ja, wir da auch aus unserer Mitgliedschaft wirklich ganz viel Zuspruch kriegen. Vielen Dank Ihnen für Ihre Arbeit und weiterhin viel Energie und Durchhaltevermögen. Wir werden alle noch gebraucht, um das besser essen und gesund essen voranzutreiben und zu forcieren. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und für all die, genau, die Sie gerade sozusagen benannt haben, gerne nochmal auf keinesteueraufgesundes.de vorbeischauen und eine Unterschrift dalassen. Und dann freue ich mich drauf, was wir da in den nächsten Monaten erreichen werden. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Tschüss. Am Ende der Folge gibt's wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick für euch. Und heute ist er wirklich ein bisschen persönlich, denn wir haben einen Rekord zu feiern. Der Sozialverband VdK ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und jetzt haben wir sage und schreibe knapp 2,2 Millionen Mitglieder. Wow, ich bin richtig stolz auf die tolle Arbeit unserer Haupt- und Ehrenamtlichen im VdK, die tagtäglich auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene einen wirklich tollen Job machen. Mit 2,2 Millionen Mitgliedern sind wir größer als die größte Einzelgewerkschaft IG Metall und haben damit doch einen ganz besonderen Status in Deutschland, nämlich den, dass wir eine der großen kompetenten Stimmen sind, die Sozialpolitik in unserem Land gestaltet. Dass wir uns mit so lauter Stimme Gehör verschaffen, aber auch vor Ort mit kompetenter Rechtsberatung den Menschen helfen, sind sicherlich die wichtigsten Gründe, warum so viele von euch zu uns kommen. Und das freut mich als Präsidentin sehr. So, und das war's für diese Folge in guter Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei mit einem neuen, spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis bald.